Ja, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich finde das sehr schön, wenn man, so wie am Freitag, als ich hier runterfuhr, einfach durch Europa fahren kann, durch die Länder und sieht die Landschaft und sieht die schöne Welt, die Gott geschaffen hat. Wir haben ein tolles Wetter, das Gott uns an diesem Wochenende geschenkt hat. Ich bringe Grüße mit von meiner Frau Doris. Vielleicht die Frauen, die bei der Frauenfreizeit waren, kennen sie. Sie spricht heute Morgen in unserer Gemeinde in Wölmersen. So haben wir uns das Wochenende etwas aufgeteilt. Ich bin dankbar für die Verbundenheit hier auch mit dieser Gemeinde und mit dem Werk Neues Leben. Würde an dieser Stelle gerne, wenn ich es noch könnte, auch Grüße von meinem Vater mitbringen. Aber der ist schon bei Jesus, ist es bei dem, an den er geglaubt, an dem er vertraut hat. Seine letzten Worte waren, Jesus ist da. Er hat uns ein Erbe mitgegeben, ein sehr interessantes Erbe. Er hat die letzten Jahre über zwei Dinge immer wieder gesprochen. Die eine These lautete, wer den Inhalt bewahren will, muss die Form ändern. Oder andersrum gesagt, wer die Form nicht ändert, verliert den Inhalt. Und damit ist er wirklich Land auf und Land abgezogen. Und hat es überall, wer es hören wollte oder auch nicht, gesagt, Leute, es geht darum, den Inhalt in unsere Zeit hineinzusagen. Und das ist unsere große Herausforderung auch als Neues Leben. Wir sind ein Evangelisationswerk. Wir leben in einer Zeit, wo die Kultur sich drastisch verändert. Die Werte, nach denen gelebt wird, sind andere Werte, sind neue Werte, zerstörte Werte. Die Normen stimmen nicht mehr. Wir leben in einer postmodernen Gesellschaft, die ganz anders mit der Frage der Wahrheit umgeht, die sich ganz anders informiert. Aber das ist die Welt, in die Gott uns hineingestellt hat. Und wir als Neues Leben versuchen uns dieser Herausforderung zu stellen. Wen das informiert, ich habe zur Information hier eine kleine Schrift mitgebracht, die kommt bei uns zweimal im Jahr raus, heißt Erlebt. Da berichten wir über unsere Arbeit, unsere Arbeitsbereiche, die wir haben in Evangelisation, in Bildung, den Medien, in den Ferien, in der Diakonie. Das kann man gerne hinten mitnehmen. Wer für uns beten möchte, auch dazu lade ich herzlich ein. Unser Gebetskalender Stille Zeit erscheint vierteljährlich, bekommt man kostenlos zugeschickt. Und da steht nicht nur so eine Andacht für den Tag drin, sondern auch, wo unsere Mitarbeiter sind. Dann kann man ganz gezielt für uns beten, damit Gott uns auch immer richtig die Impulse schickt und nach den Reifen zu schauen oder andere Dinge. Das erleben wir auch. Das ist manchmal ganz wichtig, auf das zu hören, was Gott uns ins Herz hineinlegt. Wir sind sehr stark in den Medien tätig. Wer Bibel-TV oder ERF1 empfängt, kann unsere Sendungen sehen. Wir haben verschiedene Sendereien und gerne könnt ihr auch anrufen. Ich habe unser Magazin noch mitgebracht. Das lautet Neues Leben, die Ausgabe aktuell. Wie geht Glück? Das ist auch so eine Frage, die unsere Leute heute in der Zeit beschäftigen. Wie ist das mit dem Glück? Menschen sind auf der Suche nach dem, was ihr Leben erfüllt. Und Neues Leben ist ein christliches Ratgebermagazin, so geschrieben, dass man es gut Menschen weitergeben kann, die vielleicht noch gar nicht so nah am christlichen Glauben dran sind. Ich habe auch ein Sonderangebot, wer sich das anschauen möchte. Das liegt alles hinten. Das war so die erste These, Form verändern. Und wer unser Magazin kennt über die 50, 60 Jahre, der weiß, es hat sich sehr verändert in der Form, aber nicht im Inhalt. Die zweite These, das war so in den letzten anderthalb Jahren seines Lebens, die habe ich erst gar nicht verstanden. Die lautete, wir müssen mehr den dreieinigen Gott verkünden. Und ich dachte mir, was hat er denn jetzt damit vor? Sollen wir versuchen, die Dreieinigkeit zu erklären? Das wird kompliziert. Verstehen Christen ja kaum. Wie sollen wir das der Welt erklären, diesen dreieinigen Gott? Bis mir auf einmal bewusst wurde, ihm ging es um etwas anderes. Er sagt, weil die Welt sich so verändert, weil diese Welt trotzdem so spirituell ist, so suchend ist, muss sie umso deutlicher hören, an welchen Gott glauben wir denn? Wer ist denn der Gott der Bibel, den wir verkünden? Wie offenbart sich denn dieser dreieinige Gott in unsere Zeit, in unser Leben hinein? Wir müssen diesen Gott verkündigen. Wir leben in einer Zeit, die ist so pluralistisch, so aufgefächert. Man kann so schöne Sinus-Milieu-Studien, nennt man das, kann man sehen, wie wir uns aufteilen. Es gibt eine neue Gruppe, sozial-ökologisch. 7% machen sie in Deutschland aus. Leute, die ticken ganz besonders im sozialen und ökologischen Bereich. Da sind die offen. Und da haben wir als Christen was zu sagen. Aber hallo, wenn es um soziale Dinge geht, um Ökologie, um die Natur, um diese Welt, da sollten wir vorne dran sein. Nur wie bringen wir diesen Menschen das Evangelium? Wie verkündigen wir ihnen diesen Gott? Leute sind heute so suchend. Wir sprechen von der Hälfte unserer Bürger, auf jeden Fall in Deutschland, die spirituell suchend sind. Die einen gehen so ein bisschen in die Esoterik rein, sind so 15%. Und der größte Teil baut sich sein eigenes Glaubensgebäude. Die nehmen von allem etwas und packen es rein und sagen, damit versuche ich es mal. Traurig ist auch, dass ein großer Teil dieser Leute, die so suchend sind, kommen aus erschöpften Kirchen. Das heißt, sie waren irgendwo mit Christen in Berührung und hatten den Eindruck, da ist es nicht. Wie können wir diese Menschen erreichen? Nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Es ist die Kraft des Geistes Gottes. Es ist der Heilige Geist, der Menschen überführt von Sünde und Schuld. Und deshalb freue ich mich auch über dieses Thema heute, Gottes Geist. Ich bin sehr dankbar, dass die Tür auf ist. Spurgeon hat einmal gesagt, neben dem Wirken des Heiligen Geistes ist Sauerstoff das zweitwichtigste für eine gute Predigt. Spurgeon war dafür bekannt, dass er in einer Kathedrale, bevor die Predigt stattfand, und die war ja voll bei ihm, da waren sehr viele Leute drin, ist er hingegangen und hat mit seinem Stock die Scheiben eingeschlagen. Weil er wusste, was nützt es mir, wenn die Leute dort sitzen und vor mir schlafen? Sie sollen Gottes Wort hören. Pfingsten ist ein Fest, das man so schnell übersieht. Es hat zu tun aus dem griechischen Hepantekoste, der 50. Tag. Das Pfingstfest war in Israel das zweite große jährliche Fest. Es wurde am Ende der Getreideernte gefeiert. Und es fand nach 50 Tage später als das erste Fest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, statt. Und die Jünger waren zugegen. Sie haben genau das getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie sollen in der Stadt bleiben, darauf warten, dass die Kraft von oben, dass Gottes Geist sie ausrüstet. Und die Jünger waren versammelt und das heißt, sie beteten. Ich finde das so spannend. Die Jünger taten genau das, was immer geschehen ist, wenn es Erweckung gegeben hat. Wir können Erweckung nicht machen. Wir sehen immer wieder, was war denn, als Erweckung stattgefunden hat? Und wir merken, die Leute haben sich versammelt, die Leute haben gebetet und sie waren offen für Gottes Wirken. Das kannst du alles sein, bedeutet nicht, dass Erweckung kommt. Aber wenn Erweckung kommt, dann passieren auch immer diese Dinge. Und deshalb lasst uns immer in Erwartung sein, im Gebet, im Warten auf Gottes Wirken. Und so waren die Jünger. Und dann kommt der Geist Gottes. Und er beginnt sofort mit seiner Aufgabe. Er hilft, dass Gottes Wort, die Botschaft von Gott, verkündet wird in die Sprachen für die Menschen, die da waren, damit sie verstehen konnten. Zu diesem Fest in Jerusalem waren Leute aus ganz vielen Nationen da. Und die waren nicht so fit in Aramäisch und Hebräisch. Und manchmal ist es ja so, du verstehst Dinge viel besser, wenn es um eine Herzenssache geht, wenn du in deiner Muttersprache hörst. Und auf einmal hörten sie in ihrer Muttersprache, hörten sie die großen Taten Gottes. Und auf einmal sahen sie Dinge, die sie nicht verstanden und sie staunten. Und das nächste, was passierte, dieses ganze Ereignis führte zu dieser Predigt, die Petrus gehalten hat. Diese erste evangelistische Botschaft. Ich denke, dieser Tag muss eine Herausforderung gewesen sein für die religiöse Schicht der damaligen Zeit. Die dachten ja, sie hätten das Thema Jesus abgehandelt. Alles gut weggepackt. Und dann kommt Geist Gottes, der Geist des Herrn. Und er stellt alles auf den Kopf. Auf einmal kommen nach einem solchen Ereignis Tausende von Menschen zum Glauben. Sie werden zur Gemeinde zugetan. Lies mal, was daraus entstanden ist aus dieser Predigt, was auf einmal da war. Da war eine Gruppe von Menschen, die haben gebetet, sie haben auf Gottes Wort gehört und sie haben geteilt, wie jeder Not hatte. Eine neue Gesellschaft war entstehen. Durch das Wirken des Geistes Gottes. Jesus wusste, dass das neue Leben nicht möglich ist ohne die Kraft des Geistes Gottes. Und es ist der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. Es ist der Geist Gottes, der uns tröstet. Es ist der Geist Gottes, der uns befähigt. Wir brauchen diesen Geist für unser Leben. Er befähigt uns zur Nachfolge Jesu. Er befähigt uns auch für das, was so wichtig ist, nämlich die Erneuerung unseres Lebens. Paulus spricht vom neuen Menschen, der erneuert wird. Kolosser 3, Vers 10. Der Heilige Geist verbindet uns mit Jesus Christus. 1. Korinther 6, Vers 17. Wenn ihr euch dagegen dem Herrn zuwendet, werdet ihr mit Christus eins sein durch seinen Geist. Wir sind mit Jesus durch diesen Geist verbunden. Wir brauchen ihn. Was nützen dir die ganzen Seligpreisungen, die ganze Bergpredigt, all die guten Wahrheiten, wenn du sie nicht leben kannst? Die lösen nur Frust aus. Und wir brauchen diesen Geist Gottes, damit wir ja das auch leben können, was Gott in seinen Geboten sagt. Ich habe auch einen Vers gezogen. Herr, zeige mir, was deine Ordnungen für uns bedeuten. Ich will sie beachten, solange ich lebe. Ich staune immer, wie die damals ihren Mund so voll genommen haben. Ich will sie beachten, solange wie ich lebe. Leute, ich schaffe das nicht, es sei denn, der Geist Gottes ist immer wieder in meinem Herzen am Wirken und sagt, da ist Gottes Wort für dich. Beachte es. Lass es nicht links liegen. Und David hat ja auch nicht immer darauf geachtet. Wer sein Leben kennt, weiß das ja auch. Aber wenn wir in Christus sind, dann beginnt ein neues Leben, weil er uns seinen Geist schenkt. Ludwig Nommensen, Missionar zu den Bataks, sind die Leute, die auf Sumatra leben in Indonesien. Wir haben ja von Neues Leben auch eine Schule in Indonesien, aber auf der Insel Java. Aber wir haben auch Mitarbeiter von Sumatra dort. Der Ludwig Nommensen, der war dort als Missionar, und als er ihnen das Evangelium brachte, da sagten damals die Leute zu ihm, nachdem er es ihnen 2 Jahre präsentiert hatte, sie hatten ihm diesen Freiraum gegeben, die Leute sagten, wir verstehen nicht, was du uns Neues bringst. Auch wir haben Gebote. Auch wir wissen, du sollst nicht töten. Auch wir wissen, du sollst nicht stehlen. Auch wir wissen, dass wir anders leben sollten. Was ist neu bei deiner Botschaft? Und dann konnte Ludwig Nommensen sagen, mein Gott gibt euch auch die Kraft, so zu leben. Der Geist Gottes möchte in unser Leben hineinwirken. Er möchte uns so verändern, wie wir sein sollen zur Ehre Gottes. Es ist dieser Geist Gottes, der die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Mal Hand aufs Herz. Liebe ist sowieso so ein abstrakter Begriff. Aber wie sehr können wir lieben? Wie können wir unsere Feinde lieben? Wie können wir die lieben, die unser Leben schwer machen? Das können wir nur, wenn Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgießt. Das war auch das erste Zeugnis der Christen. Seht, wie lieb sie einander haben. Das war nicht, seht, welche Wahrheiten sie verkünden, sondern seht, wie lieb sie einander haben. Ich möchte uns deshalb heute Morgen einen Text vorlesen aus dem Galaterbrief, wo es gerade um diesen Geist Gottes geht und das, was er bewirken möchte. Und ich lese von Galater 5, die Verse 16 bis 26, nach der neuen Genfer Übersetzung. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes bewirkt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Dieser letzte Vers ist für mich eine Predigt in sich selbst, aber vielleicht mal zum anderen Zeitpunkt. Ich finde das so spannend hier. Lebt im Geist. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Das bedeutet auch eine Abhängigkeit vom Geist Gottes. Wenn ich mich richtig verhalten möchte in dieser Welt, in der Gott mich hineingestellt hat, an dem Platz, wozu er mich berufen hat, dann brauche ich den Geist Gottes, dass ich das auch richtig hinbekomme. Gottes Geist will uns führen zu den Verheißungen des Wortes Gottes. Und alle Kennzeichen geistlicher Reife entstehen nicht durch die Anstrengungen, die wir so an den Tag legen, sondern durch unsere Abhängigkeit zu Gottes Geist und zu den Früchten, die er in unserem Leben produziert. Und dieses Verhältnis zum Geist Gottes, das ist ein ganz aktives Verhältnis. Ich weiß nicht, wie wir, wenn wir uns das Bild vorstellen würden, wie wir das Verhältnis beschreiben würden. Wir haben vielleicht ein tolles Bild zum Gott, der Vater. Da sehe ich wirklich den Vater, der einem entgegenkommt, einen in die Arme nimmt und tröstet. Ich habe ein tolles Bild von Jesus, mein Retter, mein Heiland. Welches Bild hast du vom Heiligen Geist? Dieses sanfte Berühren meines Herzens, meiner Seele, dieses Anpochen, dieses immer wieder Hinbringen zum Wort Gottes, das sagt, schau mal, das ist, was ich für dich bereithalte. Schau mal, das ist, was ich in deinem Leben verändern möchte. Schau mal, was in deinem Leben zum Tragen kommen soll. Bin ich abhängig von ihm? Der Heilige Geist ist so still. Der ist nicht schreierisch, der ist nicht aufdrängend, aber er ist permanent an uns dran. Menschen, die Jesus angenommen haben, haben diesen Geist erhalten. Und dieser Geist wirkt in uns. Es ist ein sehr aktives Verhältnis. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Unsere eigene Natur, ich meine, ich kann Versuchungen nicht ignorieren. Die gibt es, die bleiben. Und Versuchungen sind keine Sünde. Aber ihnen nachzugeben, das ist Zielverfehlung. Wie, ich denke, Luther hat es gesagt, du kannst nicht daran verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf hinwegfliegen, aber du kannst sie daran hindern, dass sie Nester in deinen Haaren bauen. Im 2. Petrusbrief heißt es, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit, also Gott wohlgefälligem Leben dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Wir sind reich beschenkt. Ich war Anfang der letzten Woche war ich in Wittenberg bei einer Tagung der AMD, Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste der Evangelischen Kirche. Und es ist ja 2017 das Lutherjubiläum. Spannend zu sehen, wie wenig unsere Kirche auch vorbereitet hat. Die werden von dem Ereignis vermutlich überrumpelt werden. Aber ich habe einiges gelernt. Ich habe einiges gelernt, dass viele der Luther-Zitate wir nicht als Luther-Zitate belegen können. Dieser tolle Satz, wenn der Herr morgen wiederkommt, pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen. Der ist erst im 18. Jahrhundert entstanden. Höchstwahrscheinlich nicht von Luther, aber er hört sich aus Luthers Mund einfach besser an. Ja. Was wir belegen können, ist ein Satz von Luther, wo er gesagt hat, wir haben großartige Osterprediger und schlechte Pfingstprediger. Und was er meinte, wir haben tolle Leute, die verkündigen, dieser Rettung, dieser Lösung durch Jesus Christus, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass er der auferstandene Herr ist. Aber wir haben eine schlechte Verkündigung, wenn es darum geht, dass jetzt der Geist Gottes diese erretteten Menschen verändern möchte und erneuern möchte. Der neue Mensch, der anders lebt. Und darum geht es. Eigentlich geht es um eine zweifache Buße. Und Buße hat ja nichts mit Büßen zu tun, das wissen wir vermutlich, sondern Buße ist eine Sinnesveränderung, eine Ausrichtungsveränderung. Wenn ich bei meiner ersten Buße, meinem Leben, wo ich von Gott getrennt war, verändere durch Christus in ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, da habe ich meinen Standort verändert. Das ist diese erste Abwendung und Hinwendung. Die zweite Buße hat damit zu tun, die Dinge, die ich früher getan habe, wo ich von Gott losgetrennt gelebt habe, die tue ich jetzt nicht mehr. Ich tue andere Dinge. In meinem Leben kommen andere Sachen zum Tragen. Und ich glaube, bei dieser zweiten Buße, das fällt uns manchmal schwer. Ab und zu trifft man Leute, die lange nicht gekommen, die nicht gesehen hat, und die kommen zu einem und sagen, Mensch, Wilfried, du bist ganz der Alte. Also mich ärgert das. Weil erstens, die lügen. Ich bin nicht der Alte. Ich bin grau geworden. Ich sehe total anders aus. Ja, ich habe bestimmt 20 Kilo mehr drauf als früher. Also ich bin nicht der Alte. Das stimmt nicht. Und das andere ist, ich würde gerne hören, dass sie sagen, Wilfried, du hast dich verändert. Ich sehe so viel mehr von Jesus in dir. Hey, du bist geduldiger geworden. Ich merke an deinem Reden und deinem Handeln, dass dich was anderes viel mehr bestimmt, als was früher war. Ich möchte nicht der Alte sein. Ich möchte verändert werden in das Bild Jesu. Nur wie komme ich da hin? Und hier hilft uns der Geist Gottes. Und das Erste ist, dass ich ehrlich bin vor Gott. Wir sind der Weltmeister darin, wenn es darum geht, uns was in die Tasche zu lügen. Wir können alles schönreden. Das heißt im 1. Korinther 11, wenn wir uns selbst richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Wir sind aufgefordert zu urteilen, zu richten über die Früchte unseres Lebens. Welche Früchte sind in meinem Leben? Ist es Frucht des Geistes Gottes oder ist es Frucht meiner selbstherrlichen Frömmigkeit? Da bin ich wieder bei Form und Inhalt. Geht es mir viel um Form? Bin ich da ein Weltmeister drin oder geht es mir um Inhalt? Was zählt? Und um richtig zu richten und zu beurteilen, muss ich wissen, welche Werke denn aus der menschlichen Natur entstehen, die wir so schön salonfähig machen. Und da wird aufgeführt, sexuelle Unmoral. Ja, wir Christen stehen da drüber. Ne? Unsere Gesellschaft ist so sexuell dekadent. Wir haben das Schamgefühl zerstört und wir leben eine Wertevorstellung im Bereich der Moral, die auch in die Gemeinde Einzug hält. Ich würde ja gerne mal wissen, was alles so auf den PCs gespeichert ist, was Leute sich angeschaut haben. Ich finde es interessant, dass damals, zur Zeit, als Paulus das geschrieben hat, Prostitution gehörte zum Alltag. Tempelprostituierte kannte eigentlich jeder. Nur das erste Kennzeichen bei den Christen war, dass sie gerade auch auf diesem Gebiet das Leben neu geordnet haben. Ich werde nie vergessen, ich habe in Offenburg einmal evangelisiert, ist eine junge Frau zum Glauben gekommen und sie sagte mir dann, das Erste, was ich tun werde, ich werde von meinem Freund, mit dem ich zusammenlebe, ausziehen und wir werden das regeln und erstmal anders leben. Ich habe da gar nichts gesagt. Das war einer ihrer ersten Sätze. Ich benutze das als Beispiel in einer Predigt in einer Gemeinde und ich sehe, wie ein Pärchen empört aufsteht und rausgeht. Ja, ich fand das interessant. Welche Werte leben wir denn? Und wie vermitteln wir das? 70er Jahre, Jesus People, diese ganze Bewegung. Das Erste, was die getan haben in ihren Kommunen, als sie zum Glauben gekommen sind, Jungs erste Etage, Mädchen zweite Etage. Die haben ihr Leben erstmal geordnet und haben gesagt, nach welchen moralischen Werten wollen wir denn leben? Und ich weiß, dass manches sehr vielleicht auch verkehrt gehandhabt worden ist, aber es gibt Richtlinien. Und wenn wir in Liebe miteinander umgehen, dann verändert sich das. Wir haben in unserer Gemeinde eine sehr offene Jugendarbeit. Das heißt, unsere Jugend ist nicht nur besucht von Leuten, die das teilen, was wir als Christen glauben. Und jetzt ist es ja so in der Natur der Sache, wenn junge Leute sich kennenlernen, verlieben sie sich auch. Und auf einmal haben wir die Konstellationen, wo ein Kind unserer Gemeinde zusammen ist mit einem Kind, das noch nicht so denkt, wie wir es von der Bibel her wissen. Und auf einmal merkst du, hoppla, die sind zusammengesungen, die leben zusammen. Was machst du denn? Und ich fand das so toll. Wir haben damals als Älteste haben gesagt, jetzt gehen wir nicht zu denen hin und wir sagen denen, wo entlang geht. Wir haben einen aus der Jugend geschickt, der hat sich mit denen hingesetzt. Einen von ihren. Und hat gesagt, Leute, lass uns doch mal reden über das, was richtig und verkehrt ist. Und wie seht ihr das? Und das Spannende war, es war oft der Teil, der noch nicht gläubig war, der zu dem anderen sagte, du, ich habe ja gar nicht gewusst, dass das für dich so ein Problem ist. Für mich hättest du das nicht tun müssen, das hätte ich nicht von dir erwartet. Und dann sagten sie auf einmal, okay, dann lass uns das schnell ordnen. Und sie haben es geordnet. Das haben wir mehrmals erlebt. In Liebe Dinge nachgehen, Ordnung reinbringen. Unreinheit ist ein anderer Begriff hier. Alles, was nicht in die Gegenwart Gottes hineingehört. Wenn Jesus heute hier stehen würde und uns in die Augen schauen würde, wo würden wir Erklärungsnöte bekommen? Vielleicht bei der Einkommensteuererklärung? Dürfte Jesus das sehen? Vielleicht andere Dinge, wo er sagt, Jesus, toll, dass du da bist, aber lass mich gerade mal aufräumen. Das da drüben ist noch nicht so in Ordnung. Ich denke, da wäre einiges, wo wir sagen würden, das passt noch nicht. Ausschweifungen, wo keine Grenzen mehr gesetzt sind. Ich denke, das ist ja so schwierig. Wir haben die Werte ja weggenommen und wir leben jetzt in so einem grenzenlosen Vakuum und Leute sind so orientierungslos. Und gerade junge Leute sehnen sich nach Orientierung. Die fragen immer, erzähl uns doch was von früher. Warum? Sie wollen wissen, wie früher das Leben gelaufen ist. Was hat denn Halt gegeben? Und wie leben wir? Ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich ganz ungeniert. Man tut, was man möchte. Man erweitert seine Grenzen. Paulus schreibt im Philipperbrief, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Götzendienst. Ja, wir sind doch keine Götzendiener. Davor möge der Geist Gottes uns bewahren, dass wir Götzendiener sind. Aber wenn ich Götze definiere als irgendetwas, was mein Leben einen bestimmenden, beherrschenden Faktor hat, der größer und stärker ist als der meines Gottes, dann bin ich ein Götzendiener. Dann diene ich etwas anderem. Und wem diene ich denn? Ich werde zurzeit wahnsinnig herausgefordert von einer jungen Familie. Zwei kleine Kinder, die haben gesagt, wir haben uns hingesetzt und haben ausgerechnet, was wir zum Leben brauchen. Und wir wollen nicht schlecht leben. Wir wollen gesund und gut essen. Wir brauchen ein Dach über den Kopf. Wir wollen auch unsere Verwandten besuchen können, reisen können. Das ist, was wir brauchen. Alles, was wir darüber hinaus verdienen sollten, gehört nicht uns, sondern den Armen. Das sind Leute, die leben von einer 75%-Stelle. Das fordert mich heraus. Es fordert mich heraus, wie lebt denn ich? Ich sage mir, weil wir haben ja viele Jahre in Kanada gelebt, unsere Kinder sind dort geboren und als wir nach Deutschland kamen, haben wir hier noch ein Haus gebaut und eigentlich im Moment, ich arbeite und racke nur davon, dass ich bis zur Rente dieses Haus abbezahlt bekomme. Ne? Damit willst du ja nicht in die Rente gehen. Und wir sitzen jetzt zu Hause und fragen uns, kann das unser Lebensziel sein? Das beherrscht uns ja so sehr, dafür schuften wir. Wollen wir wirklich dafür arbeiten oder geht es nicht anders? Dienen wir in unserem Lebensstandard? Wo ist unsere Zeit? Wo sind unsere Gedanken? Wo sind unsere Werte? Zauberei. Das ist natürlich dieses Übernatürliche, aber es ist noch mehr. Dahinter stand, das hatte zu tun mit Giftmischen, mit Drogen. Das wurde benutzt, um Leute zu täuschen. Und wenn ich mal Zauberei als Täuschung nehme, dann muss ich mich mal fragen, wie ist das denn mit Vortäuschung falscher Tatsachen? Wie oft leben wir so, dass wir uns so darstellen, dass die Leute uns so sehen sollen, wie wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht sind. Sie sollen immer das Gute von uns sehen. Nur Gottes Geist möchte uns authentisch machen. Feindschaft, bösartige Menschen, dieser Gegensatz zur Liebe, Menschen, die Gift und Galle spucken, eine Unversöhntheit. Ich kenne Leute aus Gemeinden, die haben mir erzählt, sie sind 15 Jahre lang in eine Gemeinde gegangen, zusammen, waren so verfeindet. Gingen die einen rechts rein, gingen sie links rein. Sind sie immer aus dem Weg gegangen. Aber sitzen zusammen und singen, großer Gott, wir loben dich. Bis Gottes Geist sie gepackt hat. Und sie begriffen haben, so können wir nicht leben. Hader ist eigentlich ein Begriff aus der Welt des Wettkampfes. Ein Kämpfen, ein Sticheln, man rangelt um Dinge. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das ist, was Christen tun. Die rangeln und kämpfen um so kleine, nichtige Dinge. Das ist wie, wenn du Kinder beobachtest beim Spielen. Wir haben gerade 4 Enkel in 2,5 Jahren gekriegt. Super. Verändert dein Leben. Das ist das Schönste, was es gibt. Wenn die zwei, die zusammen sind, ein bisschen älter sind und da liegt nur ein Spielzeug, da liegen 50 Spielzeuge, aber eins nimmt ein Spielzeug, ja, dann will das andere Kind die auch haben. Und dann wird gekämpft um dieses eine Spielzeug. Wenn die andere es dann hat und die nächste nimmt wieder ein anderes, dann geht dasselbe Spiel von vorne los. Und ich habe den Eindruck, so geht es manchmal in der Gemeinde. Da geht es um Positionen und Aufgaben, da wird gekämpft und alles Mögliche gemacht und es bringt gar nichts. Eifersucht. Mit Eifer das Verkehrte verfolgen und dann als Sucht, wenn es um Macht, um Einfluss geht, um Dinge. Eigentlich von der Sprachentstehung her ist Eifern etwas Gutes. Gott eifert um seine Ehre. Gott ist eifersüchtig um seine Ehre. Nur wenn es uns zu einer Sucht wird, wo wir nach Dingen eifern, die gar nicht dran sind, die nicht dem Menschen dienen und Gott ehren, dann sind wir auf einem verkehrten Weg. Zorn, aufbrausender Ärger. Wir haben in einem Gemeindegründungsprojekt mitgearbeitet und meine Frau spielt auch Klavier und irgendwas lief nicht klar mit dem Musikteam. Sie ist eingesprungen, hat gespielt und okay, sie konnte nicht üben. Es war wirklich nicht optimal. Die Musikleiterin hat die nachher so rund gemacht. Wie könnte sie nur so schrecklich spielen? Wüsste sie das nicht? Könnte sie das nicht? Und also wir sind nach Hause gefahren, denken, wir sind jetzt im verkehrten Film. Und dann sagte ich meiner Frau zu Hause, wenn sie den Geist Gottes hat, dann wird sie diese Woche anrufen. Damit kann sie nicht leben. Und sie rief dann an und sagte, du, ich muss mich entschuldigen. Ich habe ein Problem, ich bin auch schon ein Seelsorger dafür. Wenn mir etwas nicht passt, ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren. Und dann bricht der Zorn bei mir raus. Auch bei den Frommen. Ehrgeiz. Bei Ehrgeiz geht es immer um was zu bekommen, einen Lohn für die Arbeit. wenn es nur noch um den Lohn geht? Was bringt mir das? Was habe ich davon? Lohnt sich das? Ich denke, wir haben einen Verlust des Konzeptes des Dienens, ohne dass wir was dafür bekommen. Eigentlich das, was Jesus uns vorgelebt hat. Ich erlebe das so viel, und ich kenne die Gemeinde nicht, also darf ich das hier ungeschützt sagen. Ich komme in so viele Gemeinden, da höre ich immer, unsere Gemeinde sollte, unsere Gemeinde macht dies nicht, diese tun jenes nicht. Und ich frage mich immer, und was macht ihr? Ja, das bringt mir ja nichts. Dienen, ohne dass es einem was bringt. Sich einbringen, wenn es vielleicht etwas bewegt, was man selber gar nicht ja, erwartet hätte oder wollte und nicht auf der eigenen Prioritätenliste sitzt. Es geht um Rechthaberei und Zerwürfnisse. Ich habe eine Gemeindestunde erlebt, in der Zeit in Kanada, ging es um die Farbe des Gesangbuches. Ihr wisst gar nicht, wie man sich um etwas streiten kann, was so trivial ist. Aber wir haben das für 1,5 Stunden hingekriegt. Und unser lieber Prediger damals, nicht mit Weisheit ausgerüstet in dem Moment, schlägt noch eine Alternativfarbe als dritte Farbe vor und dann war Ende. Und die liebe Frau, die den Antrag auf die erste Farbe gestellt hat, hat im Protest schon längst die Gemeindestunde verlassen. Wir konnten den Antrag nicht zurücknehmen. Es war kompliziert. Konflikte, Rechthaberei, Zerwürfnisse. Rechthaberei, eine Freundin von uns sagte mir, ich verstehe einfach nicht, dass mein Mann nicht versteht, dass ich recht habe. manche Zerwürfnisse, auch in Lehrfragen. Die Leute kommen nicht zueinander. Nicht, weil sie die Wahrheit oder Dinge nicht verstehen würden, sondern weil sie sich einfach verhärtet haben in ihren Positionen. Neid. Neid soll ja die höchste Form der Anerkennung sein. Aber Neid ist auch die Wurzel von Bitterkeit. Und es gibt so viele verbitterte Menschen. Verbittert im Blick auf andere und auf die Lebensumstände. Geist Gottes am Wirken in unserem Leben. Man könnte noch dieses noch mehr vertiefen. Was hat Jesus und sein Geist als letztes in deinem Leben verändert? Wo du sagen kannst, da hat er mich berührt. Da wusste ich, jetzt muss ich handeln. Der zweite Schritt ist erkennen und bekennen. Das heißt, nicht nur beurteilen, sondern Gottes Urteil auch akzeptieren. Die Dinge, die verkehrt sind, beim Namen nennen. Das fällt wahnsinnig schwer. Ich habe 4 Jahre lang in einem Jungeninternat verbracht. Und das ist für mich so die Ausrede für alles. Also mit den 4 Jahren kann ich alle Macken meines Charakters erklären. Das hat mich auch entscheidend geprägt. Und ich würde und habe auch nicht für kein Geld der Welt meine Kinder in ein Internat geschickt. Für uns war das damals richtig, das sehe ich auch so. Gott hat das auch so geführt und gewollt. Nur die Erfahrungen nimmst du den Rest deines Lebens mit. Nur versteckst du dich dahinter? Sagst, ja, das kommt von dort, ich bin halt so. Auch nicht sagen, das machen die anderen genauso. Männer tun sich da besonders schwer mit. Männer, also eine ausgewogene Persönlichkeit braucht Sicherheit und Geborgenheit. Und auf der anderen Seite Sicherheit, Geborgenheit und auf der anderen Seite Bedeutung. Und bei Frauen ist dieser Aspekt von Sicherheit, Geborgenheit stärker ausgeprägt, bei Männern dieser Aspekt von Bedeutung. Und wir denken immer, wenn wir zugeben, dass wir in einer Sackgasse sitzen, verlieren wir was von Bedeutung. Aber es würde uns eigentlich so angenehmer machen, wenn wir es zugeben würden. Aber es fällt uns so schwer. Hat zu tun mit Ehre und mit Stolz. Und nebenbei C.S. Lewis hat gesagt, dass Stolz die Ursünde des Menschen ist. Erkennen, bekennen, dann mir auch die Konsequenz bewusst machen, das ist das Dritte. Wenn ich nicht verändert werde, in diesem falschen Denken lebe, wir sollen ja unseren Sinn erneuern in Christus, wenn ich das nicht tue, dann bin ich nicht zu gebrauchen im Reich Gottes. Ich bin nur begrenzt einsetzbar. Ich weiß noch, wie ich meiner Frau zu etwas geraten habe, was eigentlich nicht optimal und richtig war. Als es dann daneben ging, fragte sie mich, Wilfried, wie konntest du mir das nur raten? Und ich sagte, du, tut mir leid, ich sitze selber in diesem Problem drin und habe das nicht gelöst. Und konnte dir das nicht anders sagen, weil dann hätte ich was ändern müssen. Oder ich werde nie vergessen, ich war in der Predigt in einer Gemeinde und ich predigte über etwas und man soll sich ja nicht anderen Predigen selber verwerflich werden und ich merkte auf einmal, was du hier sagst und verkündest, das hast du nicht gelebt. Das sind die schlimmsten Momente eines Predigers. Die Worte fallen direkt nach der Kanzel hier runter. Und du merkst das. Du merkst das direkt. Du merkst, wie es dir im Hals trocken wird. Und du merkst, ich habe ein Problem. Absolut. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Gottesdienst sagen müsste, liebe Gemeinde, ich muss hier erstmal stoppen. Ich muss euch sagen, dass ich etwas in meinem Leben habe, was ich gemacht habe, was nicht richtig war. Und ich sage euch hier als Gemeinde, ich werde das korrigieren und richtigstellen und ändern. Das muss ich sagen, weil das ist, was Gott von mir möchte und was Gottes Wort lehrt. Und danach konnte ich wieder predigen. Und danach war das auch wieder weg. Danach ging das wieder. Diese Konsequenz sich bewusst machen, dass wir so eine schleichende Unfähigkeit zum Dienst haben, weil wir uns nicht vom Geist Gottes verändern lassen. In meiner Jugend haben wir ein Lied gesungen, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein lassen würdest für und für? Was könnte der Geist Gottes aus unserem Leben machen? Wo könnte er uns überall einsetzen, wenn wir uns doch nur ihm ganz zur Verfügung stellen würden? Ich staune, was Leute im Reich Gottes bewegt haben. Und jede Bewegung hat immer begonnen mit einer Person. Und es war eine Person, die Gottes Geist berührt hat und die konsequent einen Weg gegangen ist. Das vierte ist dann, dem Geist Gottes Raum geben. Im Lukas-Evangelium heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und da, wo wir Christen geworden sind, wo wir Jesus angenommen haben, haben wir mit ihm auch Gottes Geist erhalten. Und ich glaube nicht, dass wir mehr von Gottes Geist erhalten können, als was schon da ist, aber wir können diesem Geist Gottes mehr Raum geben. Wir können Platz schaffen in unserem Leben. Uns nach der Frucht des Geistes ausstrecken. Und wir haben die Zusage, wenn wir uns danach ausstecken, dann werden wir auch unsere alte Natur in den Griff bekommen. Und hier heißt es in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das Spannende ist, hier steht nicht, die Früchte des Geistes sind, und dann kommt die Aufzählung. Hier heißt es, die Frucht des Geistes ist. Und wir haben ja in der griechischen Bibel, die haben ja nicht in der Urschrift so Satzzeichen, wie wir sie kennen, mit Komma und so weiter. Das war ja ein Fließtext. Du kannst es auch folgendermaßen lesen. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und wie durch ein Prismenglas siehst du dann, wie diese Liebe sich auffächert in die verschiedenen Dinge, die da sind. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die zur Liebe gehören. Bei uns im Westerwald, da stehen an den Bundesstraßen immer so Wohnwagen. Da gehen Frauen ihrem Gewerbe nach. Und in unserer Gemeinde, in unserem Werk haben einige der Frauen gesagt, wir können doch nicht Tag für Tag daran vorbeifahren, als ob da nichts ist. Und die sind hingegangen und haben angefangen, die Frauen zu besuchen. Die haben die Bibeln gebracht. Und da hast du am Ende herzzerreißende Geschichten gehört. War auch nicht gerade ungefährlich. Eine Mitarbeiterin von mir kommt zurück und sagt, du Wilfried, ich war heute Morgen beim Frühstück mit dem Zuhälter. Und ich sage, Bettina, das kannst du nicht machen. Wenn du schon bei denen bist, ja, dann bitte sag uns, wenn du da bist, damit wir für dich beten können. Ne? Aber das kannst du so nicht machen. Nur das Ergebnis war, dass auf einmal Beziehungen entstanden. Und eine dieser Frauen, Annetta, bringt ihr Kind zu einem unserer Sommercamps, zu den Familienfreizeiten. Und sie geht durch das Zentrum, sieht, wie alles dekoriert ist und sagt, ach, ich würde auch so gerne an so einer Freizeit teilnehmen. Und wie der in Anführungsstrichen Zufall es will, haben wir eine Fehlbuchung, ein Zimmer ist frei. Und wir sagten, Annetta, wenn du willst, kannst du gerne kommen. Dann hat sie ihr Kind draußen im Camp West auf dem Lager gehabt und sie nahm an der Freizeit teil. Sie hat alles mitgemacht. Selbst unsere Eheseminare. Sie hat alles sich angehört. Dann am Freitag ist sie auf ihr Zimmer gegangen und hat gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann rede doch zu mir, wie du zu diesen Menschen hier sprichst. Und sie schlägt ihre Bibel auf, wahllos, was man gerade nicht machen soll, ne? Nimmt einen Vers raus und da steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und Annette hat an dem Tag eine Entscheidung für Jesus getroffen. An dem Freitagabend sitzen wir zusammen als Freizeit so draußen und wir singen Lieder, diese neuen Chorusse. Die Hälfte dieser Chorusse kenne ich nicht. Ich finde die alle toll, aber ich kenne sie nicht. Annette sitzt uns gegenüber und sagt, hört doch mal zu. Ich kann jedes eurer Lieder singen, obwohl ich es nicht kann, sie nicht kenne. Gott hat ihr Unwahrscheinliches geschenkt. Und unseres Wissens nach ist es die einzige, von der wir es wissen, die es geschafft hat, aus diesem Gewerbe rauszukommen, ihre Ausbildung als Krankenpflegerin fortzusetzen, im Krankenhaus zu arbeiten, ein neues Leben zu beginnen. Warum? Weil Leute sich vom Geist Gottes getrieben, von der Liebe Gottes ergreifen haben lassen und haben gesagt, diese Geringsten unserer Gesellschaft, die sind uns nicht egal. Geist Gottes bewegt uns, Großes zu tun im Kleinen. Wir haben immer so große Vorstellungen, was sich alles bewegen muss. Es fängt immer im Kleinen an. Es hat zu tun mit einer Hinwendung zu Gott. Grundlage unserer Abhängigkeit vom Geist Gottes ist ehrlich sein vor Gott. Erkennen, wie unser Status ist und es ihm bekennen. Uns immer wieder der Konsequenz bewusst sein, dass wenn wir das nicht tun, sind wir nicht fit für den Dienst, zu dem er uns berufen hat. Und dann einfach Gottes Geist Raum geben. Sagen, Herr, verändere du mich. Rühre mich an. Zeig mir die Dinge, die in deinem Leben nicht richtig sind. In meinem Leben für dich nicht richtig sind. Das ist für mich eines der gefährlichsten Gebete. Ja. Weil Gott wird das tun. Der Geist Gottes stärkt uns, damit wir nicht kraftlos sind. Er überführt uns, damit wir nicht haltlos sind. Und er tröstet uns, damit wir nicht mutlos sind. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass Gottes Geist uns so im Griff hat. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, ja, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und wir freuen uns darüber und sind so dankbar, dass Jesus wieder zurückgegangen ist zu dir, damit der Tröster kommen konnte. Der uns in alle Wahrheit führt und leitet, der uns begleitet, der uns überführt, der uns ausrüstet, der uns befähigt. Und Herr, wir werden so oft in unserem Leben von allem anderen ergriffen, das so visuell vor uns ist, das so laut nach Aufmerksamkeit schreit, dass wir dich und das Reden deines Geistes gar nicht mehr hören. Mach uns sensibel, dass wir durch den Geist dein Wort verstehen und tun, was dein Wort sagt. Wir bitten dich, Herr, zünde ein Feuer an in unserem Herzen und lass es hell brennen für dich. Amen.